Danke. Sehr gnädig. Kultur der Gnade, unser Thema, das Predigtthema heute Morgen. In der Vorbereitung, natürlich habe ich mich mit dem Wort, mit dem Gedanken, mit der Bedeutung Gnade etwas auseinandergesetzt. Und was macht man heutzutage? Man geht ins Internet, man schaut in Lexika, die gibt es auch auf Papier, zur Wortbedeutung und Wortherkunft von Gnade. Und man findet da unter anderem verzeihende Güte, Nachsicht, Schonung, herablassende Gunst, Strafnachlass, oft im christlichen Kontext. Und da ist mir aufgefallen, das stimmt. So im Alltagsgebrauch, also jetzt außerhalb von Kirche und so, brauchen wir das Wort Gnade eigentlich nicht mehr so oft. Manchmal wird jemand begnadigt oder jemand darf sein Gnadenbrot essen oder erhält eine Gnadenfrist vom Steueramt. Das kann sehr hilfreich sein. Oder weniger angenehm, jemand bekommt einen Gnadenstoß. Also das Wort Gnade im Alltag ist eher am Aussterben. Und wenn, dann so ganz klar in diesem Zusammenhang, da ist jemand, der hat Macht, wie das Steueramt, das Fristen setzt und verändern kann, und jemand, der Bittsteller ist und abhängig ist von der Gnade des Richters, des Amtes. Wir sind in der Rebgartenkirche schon länger in einer Predigtreihe über das Thema Beziehungen. Beziehungen zuerst einmal miteinander als Christen innerhalb der Kirche und auch darüber hinaus. Die Frage ist dann immer wieder, wie sehen Beziehungen aus, die von Gott, von Gottes Liebe, von Gottes Wesen geprägt sind oder eben von Gottes Gnade. Drum denken wir heute Morgen über Kultur der Gnade nach im Zusammenhang von Beziehungen. Ich bin selber im Moment in meiner Bibellese im Epheserbrief und zufällig bin ich da auf einige interessante Bibelstellen gestoßen im Zusammenhang mit Gnade. Es fängt schon an mit dem fast ersten und dem letzten Vers des Epheserbriefs. Paulus eröffnet seinen Brief an die Epheser mit dem Wunsch, mit dem Segen, mit der Bitte, möge Gott, euer Vater und der Herr Jesus, der König, euch Gnade und Frieden geben. Und natürlich, wir sind uns als Bibelleser ein bisschen gewöhnt, das ist ja so das Beigemüse, so die Verpackung, also schnell drüber und dann kommt man zum eigentlichen Inhalt, so weiter hinten im Kapitel 1. Ich bin aber relativ überzeugt, so wie ich Paulus kenne, dass er auch seine Segensformulierungen sehr bewusst setzt. Er betet für die Gemeinde in Ephesus und das ist eine Gemeinde, die er gut kennt. Es ist die Gemeinde, wo er während seines Dienstes wahrscheinlich die längste Zeit verbracht hat. 3,5 Jahre immerhin. Er kennt die Leute, er hat Leute vor Augen. Und er weiß nicht nur, wie es an der schön polierten Sonntagmorgen-Oberfläche aussieht, sondern auch, was so unter dem Tisch abgeht an Freundlichkeiten und weniger Freundlichkeiten. Er kennt die Gemeinde in- und auswendig und er wünscht ihnen, er betet für sie, dass sie von Gnade geprägt und erfüllt sind. Und fast das letzte Wort des ganzen Briefes ist wieder Gnade. Gnade sei mit allen, die den Herrn, unseren Herrn, den König Jesus, mit unsterblicher Liebe lieben. Gnade sei mit euch Christen. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass Paulus damit nicht nur abstrakte Gedanken hatte. Gnade im Sinn von gutes Gefühl oder ich fühle mich gnädig oder begnadigt oder irgend so ein religiöser Gong, der dann so durch alle Fasern schwattert. Der Epheserbrief, die Kapitel, die 6 Kapitel zwischen diesen Versen sind zum Teil sehr praktisch und sehr handgreiflich, wo Paulus darauf eingeht, was Gnade ist, was Gnade bewirkt. Ein ganz wichtiger Abschnitt in diesem Zusammenhang, was Gnade bedeutet und was Gnade bewirkt im Leben von Menschen, die an Jesus glauben, ist Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Hier stehen mal die Verse 8 bis 9. Paulus sagt, wie ist all das zustande gekommen? Die Gnade hat euch gerettet durch den Glauben. Es geschah nicht aus eurer Initiative, nein, es ist Gottes Geschenk. Werke, also das, was ihr bringt an Leistung, fromm oder nicht fromm, ist nicht der Grund dafür, damit niemand mit ihnen angeben kann. Warum sind Christen gerettet? Nicht aufgrund von uns, sondern aufgrund von dem, was Gott ist, sein Wesen. Wir haben in dem letzten Lied seine Gnade besungen, weil Gott gnädig ist. Darum sind wir gerettet, darum leben wir. Das heißt, jeder, der Christ ist, ist ein begnadigter Häftling. Also begnadeter Straftäter sozusagen. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, jeder, der sich Jesus Nachfolger nennt, weiß, ich habe es nicht verdient. Ich habe mir den Eintrittspreis in die Kirche, in die Gemeinde, in die Familie Gottes nicht selber bezahlt. Und ich kann das auch nicht wieder gut machen. Und wenn ich ein noch so frommes und noch so gutes Leben führe, und ganz ehrlich, mein Spiegel erzählt mir manche Geschichten, dass ich noch lange nicht so fromm und toll bin. Jeder, der zu Jesus gehört, weiß das, hat das hoffentlich zutiefst verinnerlicht. Jawohl, ich bin begnadigt, ich bin frei, ich bin rein, weil Gott mich durch Jesus ansieht. Aber das ist nur und allein aufgrund von Gottes Gnade. Und das gilt für jeden gleich, egal Mann, Frau, groß, klein, Hautfarbe, Sprache, Hintergrund, Geschichte, Leute, die vorne hier, viel hier vorne stehen und man sieht sie und hat das Gefühl, wow, die sind super fromm. Andere, die eher im Hintergrund sind und im Versteckten übersetzen, wie Lena, oder die unter der Woche kommen und putzen und whatever. Es ist die gleiche Gnade für alle. Da gibt es keinen Unterschied. Jemand hat das so formuliert, ich glaube, das war Matt Redman in einem Lied. At the foot of the cross we are standing on level ground. Am Fuß des Kreuzes stehen wir alle auf ebenem Grund. Da gibt es keine Hierarchie, da gibt es keine Pyramide, da gibt es nur die Familie der Begnadigten. Jesus-Menschen sind Menschen, die aus der Gnade leben. Amen. Mit der Gnade ist es jetzt so, die gibt es, geschenkt, im Überfluss von Gott. Aber Gottes Idee ist nicht, dass der einzelne Christ dann so der große Schwamm ist, der alles in sich aufsaugt und behält. Gnade ist nur für mich. Ich habe euch den Vers 10 noch nicht vorgelesen, der gehört dazu. Hier ist die Erklärung, Gott hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Man kann hier ergänzen, aus seiner Gnade, durch seine Gnade. Gott hat uns berufen, zum Teil seiner Familie gemacht. Im König Jesus hat er uns für die guten Werke geschaffen, die er schon lange vorher für uns vorbereitet hat, wie eine Straße, auf der wir reisen sollen. Gottes Gnade ist ein unverdientes Geschenk und gleichzeitig etwas, das das Leben der Christen, der Jesus-Leute so tränken soll, dass es nur so weiterfließt. Und dann entsteht diese Kultur der Gnade. In der Gemeinde, im christlichen Kontext, ist Kultur der Gnade nicht ein Richter, ein Höhergestellter, ein Beamter, ein Priester, ein was auch immer, gibt Gnade an das Fußvolk. Es gibt keine Hierarchie. Wir sind alle auf dem gleichen Boden. Wir sind alle von Gnade berufen, durch Gnade berufen. Und wir sind alle dazu gerufen, auch einander Gnade weiterzugeben. Er hat uns geschaffen. Im Griechischen steht ein wunderschönes Wort, poiema. wie Poem, Poesie, Gedicht, Kunstwerk. Wir sind Gottes Kunstwerk. Wir sind nicht nur Gebrauchsgegenstände des Schöpfers, sondern wir sind Kunstwerke Gottes, die selber zu Künstlern werden, Lebenskünstlern, christlichen Lebenskünstlern, Gnadenverschwendern, Gnadenverschenkern. Das ist Gottes Berufung an seine Leute. Gnade ist das, was Christen ausmacht, unsere Identität ausmacht. Gottes Gnade, die uns nicht nur knapp über Wasser hält, sondern füllt, völlig erfüllt. Und dann gibt es im Epheserbrief einen ganz verrückten Vers, Kapitel 3, Vers 10. Ist das 3, Vers 10? Doch, müsste eigentlich. Ja, ich kann das Kleingedruckte nicht lesen von hier. Genau, darum geht es. Gottes Weisheit in seinem ganzen Reichtum und in allen Facetten den Herrschern und Autoritäten an den himmlischen Orten bekannt zu machen, durch die Kirche. Da hat sich Gott aber ziemlich auf die Äste rausgelassen. Engel werden einfacher zum Handhaben. Denen befiehlt man und sie machen. Wir Christen sind da etwas sperriger manchmal. Etwas unhandlicher. Etwas eigensinniger. Gott wusste das. Aber das war und ist immer noch sein Plan. Und da ist natürlich nicht eine einzelne Kirche gemeint. Er sagt, hier steht nicht durch die Kirche im Rebgarten und ihr allein. Also entspannt euch. Durch die Kirche die Gemeinschaft aller Gläubigen. Das ist Gottes Plan, dass an Kirche, an der Art, wie Christen miteinander leben, miteinander umgehen, im Großen und im Kleinen, wie Leben in der Kirche aussieht, dass an dem etwas sichtbar wird, wie Gott ist. Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit. Gott hat sich da weit auf die Äste rausgelassen. Er will, dass in seinen Kirchen, in den Orten, wo er sagt, da bin ich ganz besonders gegenwärtig, unter den Menschen, die sich nach seinem Namen nennen, dass da diese Kultur der Gnade da ist und lebendig ist. Das ist bis jetzt noch ein bisschen abstrakt. Kultur der Gnade in Beziehungen. Beziehungen bestehen aus manchmal einigen riesigen großen Ereignissen, aber oft passieren Beziehungen im Alltag, setzen sich wie ein Mosaik zusammen aus tausend kleinen Steinen. Und diese tausend kleinen Steine ergeben ein Bild, das Bild einer Beziehung. Und das Schöne ist, wir können das Bild unserer Beziehungen in der Ehe zwischen Eltern und Kindern, unter Freunden, innerhalb der Gemeinde, wir können das Bild verändern und beeinflussen und schöner machen. Jeder von uns hat die Kraft und die Berufung, Beziehungen der Gnade oder Beziehungen jetzt auch innerhalb der Kirche gnadenvoll zu leben und gnadenvoll zu füllen. Ich gehe jetzt, Stefan, vielleicht zu deinem Leidwesen nicht auf E-Mail-Etikette spezifisch ein. Also du musst jetzt vielleicht dein E-Mail nicht nochmal lesen. Aber du kannst dich vielleicht am Schluss der Predigt fragen, wieso hat mich das so aufgeregt? Ein Aspekt von Beziehung, gnadengeprägten Beziehungen oder eben nicht gnadengeprägten Beziehungen, ist die Art, wie wir hören, wie wir hinhören oder auch nicht hinhören. Bei allem, was auf uns einprasselt, haben wir schon gewisse Vorfilter eingestellt. Die haben oft zu tun mit Erfahrungen, die wir mit dieser Person schon gemacht haben, weil das jetzt eben das fünfte E-Mail schon ist, in diesem Beispiel oder in, wenn man einige Jahre miteinander verheiratet ist, hatte man ja schon die eine oder andere Begegnung und die waren meistens positiv hoffentlich, weil man ist ja noch zusammen, aber es gibt auch das eine oder andere, wo man sich ineinander verhakt hat. Es ist in jeder Beziehung so, zwischen Eltern und Kindern, what not. Und die Gefahr oder die Realität ist, dass solche Erlebnisse, gerade auch schmerzhafte Erlebnisse, Enttäuschungen, dass die dazu führen können, dass unsere Filter in den Ohren verstellt sind, dass sie zum Negativen verstellt sind. Das ist immer noch sehr abstrakt. Ein praktisches Beispiel. Zwei Leute sitzen im Auto. Und das ist jetzt egal, Ehepaar, Frau fährt, Mann sitzt daneben, Mann fährt, Frau sitzt daneben, Tochter fährt, Vater sitzt daneben. Welche Konstellation auch immer, zwei Leute im Auto. Und jetzt ist die Frage an der Ampel. Man fährt an die Ampel ist erst noch rot, dann wird es grün und der Beifahrer sagt, du, es ist grün. Jetzt ist die Frage an den Fahrer. Wie hörst du diese Mitteilung? Oder anders gesagt, wie ist dein Filter eingestellt? Bist du schon vorprogrammiert auf negativ? Wird diese Mitteilung von vornherein unfreundlich interpretiert? Zum Beispiel, eigentlich sagt sie jetzt, du pennst schon wieder. Fahr los. Oder sie sagt, du bist unaufmerksam. Guckst wieder den Radfahrern zu. Suchst das schönste, neueste Bike, das du dir demnächst kaufen willst. Es ist grün, fahr weiter. Oder die Botschaft kann, man kann hören, dass der Beifahrer sagen will, ohne mich kommst du nicht zurecht. Ohne mich haben wir in 5 Minuten einen Unfall. Du bist auf mich angewiesen. Ich weiß es besser als du. Ich hab's eilig, du Schnarchsack. Entschuldigung. Sagt man nicht. Und das ist völlig unabhängig jetzt von dem, was der Beifahrer denkt. Es ist nur, was die Filter beim Fahrer durchlassen. Die Interpretation. Höre ich das, was der Beifahrer sagt, als etwas Freundliches oder als etwas Unfreundliches? Und das Schöne ist, auch wenn es nicht immer einfach ist, wir können das beeinflussen. Unbewusst machen wir das normalerweise nicht, weil diese ganzen Prozesse laufen irgendwo im Keller ab. Wir denken nicht immer drüber nach, oh, wie ist jetzt die Beziehung zu meiner Beifahrerin und was hatten wir da letztens schon mal wieder für Krach oder als ich da falsch abgebogen bin, hat sie mich angeschrien, was weiß ich. Das sind erfundene Geschichten, nicht, dass sie jetzt auf unsere Ehe zurückschließt. Frei erfunden. Man denkt nicht immer darüber nach, diese Interpretationen passieren, zack, zack, zack. Unbewusst nennt man das. Und das Blöde ist, dass wir dazu tendieren, unbewusst eher unfreundlich zu interpretieren. Und je nach Vorgeschichte umso mehr. Was hat Kultur der Gnade mit dem zu tun? Gnade leben in so einer Situation kann heißen, ich atme noch mal durch, bevor ich gerade reagiere. Oder einfach Gas geben, bis es quietscht oder je nach Temperament oder zumachen und beleidigt sein und mit dir rede ich jetzt den ganzen Tag nicht mehr. Je nachdem, ob man eher offensiv oder defensiv reagiert. Bevor man reagiert, durchatmen und überlegen, gäbe es auch eine freundliche Interpretation dieser selben Aussage. Es ist ja eigentlich nur eine Sachinformation. Du, es ist grün. Und es ist offensichtlich wahr, es ist grün, immer noch. So eine lange Grünphase wünschte ich mir auch manchmal. Gut. Es ist ja eine sachliche Information, die aber je nachdem ganz viel in sich mitbringen kann. Bevor ich schon negativ interpretiert habe, kann ich nochmal durchatmen und überlegen, vielleicht gibt es ja auch eine freundliche Interpretation dieser gleichen Aussage. Und natürlich, wenn die Beziehung wunderbar ist und alles in Butter und man ist gerade auf Wolke 13 miteinander und alles rosarot, dann fällt das ganz einfach. Dann hat man so richtig diesen positiven Schwung und den Aufwind und dann ist alles gut. Dann könnten wahrscheinlich sogar noch ganz andere Geschichten vom Beifahrersitz kommen und es ist alles gut. Schön, so Zeiten gibt's, genießt das. Aber gerade wenn eine Beziehung schon etwas belastet oder angespannt ist, kann es eine echte Herausforderung sein, nochmal durchatmen und bewusst zu überlegen, kann ich mich jetzt für die positive Deutung, für eine positive Deutung entscheiden? Kann ich meine Filter rausnehmen, meine negativen Filter rausnehmen und einen positiven Filter einsetzen? Und ich bin mir durchaus bewusst, es gibt Situationen, wo es der andere wirklich böse und gemein meint. Lass uns nicht naiv sein. Es gibt fiese Typen, mich eingeschlossen, die mit einem Grinsen Messer stechen. Aber in den meisten Fällen ist das ja gar nicht so. In den meisten Situationen im Alltag haben wir durchaus die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das jetzt wohlwollend oder unfreundlich interpretieren, was der andere sagt. Ich lade euch ein, unter dem Thema Kultur der Gnade ganz praktisch. Wir haben eine Minute Zeit, anderthalb Minuten. Denke mal zurück an eine Begegnung da letztens, wo dich ein Satz von jemandem so richtig an die Decke gebracht hat. Und du hast schon vielleicht ja auch nicht, aber wolltest zurückschlagen oder dich wehren oder davonrennen. Überleg noch mal kurz in dieser Situation. Wenn ich meinen negativen Filter rausnehme, kann ich diese Aussage auch freundlich interpretieren? Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Und ich danke dir, Vater, für deine Gnade, bedingungslose Gnade, unverdiente Gnade. Du haltest nicht zurück und du hättest alle Grund, um uns immer mal wieder rauszukehren, loszuwerden. Du bist gnädig, wie das dein Wesen ist. Danke dafür. Danke für deine Liebe und Freundlichkeit. Und Vater, du kennst uns, wie schnell das ist passiert, dass mir einfach ein Negativfilter innehaue und nicht offen sind, das, was der andere sagt oder tut, freundlich anzuschauen, freundlich zu interpretieren. Und ich bitte um viel Gnade in unsere Beziehungen hinein. Gerade dort, wo Beziehungen schon belastet sind, wo Verletzungen da sind, wo eine Geschichte dahinter steht von schwierigen Begegnungen. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Gnade und uns Kraft und Mut gibst, neu anzufangen, von unserer Seite, von unserem Teil. Danke für deine Gnade.